Der DLRG-Podcast im Gespräch.
Die Schwimmbäder, die Basis unserer Arbeit. Ohne sie könnten wir eine wichtige Kernaufgabe, nämlich die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung und damit in Folge eine weitere sehr wichtige Kernaufgabe, nämlich den Wasserrettungsdienst, nicht leisten. Die Bäder bilden die Grundlage all unserer Arbeit. Wie wir in Deutschland den weiteren Rückbau von Bädern stoppen wollen, wie die Situation aufgrund der Gasknappheit tatsächlich aussieht und was die Forderungen der schwimmsporttreibenden Verbände sind, das klären wir heute im DLRG-Podcast. Podcast im Gespräch mit dem Sprecher der Bäder Allianz Deutschland, Professor Dr. Christian Kuhn. Moin moin, fröhliches Hallo, Servus, grüß Gott und dröge Tag alle zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Achim Wiese und ich führe durch diesen Podcast. Mein Gast, Professor Dr. Christian Kuhn, er ist Sprecher der Bäder Allianz Deutschland. Moin Christian.
Achim, ich grüße dich.
Christian, vorweg eine wichtige und doch drängende Frage. Werden wir in diesem Herbst und Winter überhaupt in die Schwimmbäder kommen?
Das hoffe ich doch sehr. Während wir ja noch vor einigen Wochen die ersten waren, die wieder in den Energielockdown geschickt werden sollten, sieht diese Lage doch heute ein wenig besser aus. Alles Entscheidende wird sicherlich sein, wie die Gasversorgung insgesamt sein wird. Das hat was mit den Gasspeichern zu tun, das wissen alle. Aber es hat auch was mit den technischen Voraussetzungen vor Ort zu tun. Es kann also durchaus sein, dass hier und da lokal doch Probleme entstehen, ja.
Ja. Bäder Allianz Christian, wir müssen noch mal ganz kurz erklären oder erkläre uns du bitte einmal ganz kurz, was sich dahinter verbirgt.
Ja, die Bäder Allianz ist im Prinzip das Sprachrohr in Medien und Politik, insbesondere in Bundespolitik und Landespolitik und in die großen Medien und vertritt quasi alle großen Stakeholder, die mit dem Bäderwesen insgesamt zu tun haben. Natürlich euch, die DLRG, alle Wasserrettungsorganisationen, den DSV, den DOSB, aber auch die Angebotsseite mit der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, der IHKS, die ich auch vertrete und so weiter.
Was sind denn das für unterschiedliche Interessen, die da so aufeinander prallen?
Naja, wenn schon die Angebotsseite und die Nachfrageseite aufeinander prallt, dann gibt es logischerweise schon Interessenskonflikte oder sagen wir Meinungsverschiedenheit manchmal. Und die gilt es sicherlich zu harmonisieren, denn das ist genau die Aufgabe. Wir sind ja das Fachorgan, wir sind diejenigen, die sich um die Bäder kümmern als Voraussetzung, wie du es gerade schön gesagt hast, dass man schwimmen lernt und schwimmen ausüben kann, aber sicherlich auch das Freizeitbaden und alles, was da ist. Und wir sind diejenigen, die es harmonisieren, um dann einheitlich in Richtung Bundes- und Landespolitik zu sprechen.
Am vergangenen Montag, da haben wir uns gesehen, da war nämlich Sitzung der Bäder Allianz Deutschland beim Deutschen Olympischen Sportbund in Frankfurt. Der ist ja auch beratendes Mitglied der Bäder Allianz. Dein Eindruck, wie war die Stimmung?
Also ich habe den Eindruck, dass es immer harmonischer wird und das ist auch gut so, denn wir wollen ja eigentlich alle das Gleiche, nämlich gute Schwimmbäder und eine bedarfsgerechte Versorgung. Und deswegen ist es gut, dass wir uns austauschen und dass wir da auf der fachlichen Ebene sind. Wir sind nicht nur mit den aktuellen Themen unterwegs, die ja in der Vergangenheit Covid waren und jetzt die Energieknappheit, sondern wir richten auch den Blick in die Zukunft und wollen eine nachhaltige und bedarfsgerechte Bäderlandschaft skizzieren, um der Politik zu helfen, wie es denn aussieht. Und da sind wir bei. Da haben wir einen tollen Workshop gemacht. Du warst ja dabei. Und man darf von uns einiges hören in den nächsten Monaten.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was waren denn die Inhalte dieser Sitzung?
Also zunächst mal wollen wir ja zum Ende des Jahres ein Statementpapier für die Politik kreieren, für diejenigen, die eher sachlich inhaltlich arbeiten, ein längeres Papier und dann für die Politik ein kurzes Papier, wie es um die Bäderlandschaft bestellt ist und vor allem, was die drängenden Themen sind mit fachlichen Grundlagen. Es geht da nicht so sehr um Forderungen und Appelle. Ich glaube, da hat sich Politik ein wenig gewandelt in der letzten Zeit, sondern ich habe mehrmals gehört, was würden Sie tun, wenn Sie auf unserem Stuhl sitzen? Und da sind wir ja genau die Fachleute. Das wollen wir bis Ende des Jahres entwickeln. Und im nächsten Jahr soll es dann weitergehen, dass wir ja eine zukunftsgerechte Bäderlandschaft Deutschlands, die natürlich auch nachhaltig sein soll, skizzieren wollen. Und da müssen eben alle Interessen abgewogen werden. Und da sind wir am letzten Montag eingestiegen mit einem Workshop und werden das jetzt sukzessive aufbauen.
Und wie ist deine Einschätzung so als Sprecher der Bäder Allianz? Wie werden wir die Bäder in der nächsten Zeit nutzen können?
Ja, ganz kurzfristig wird es sicherlich um das Thema Energie gehen. Mittelfristig wird es eher um das Thema des Lösen des Sanierungsstaus und des bedarfsgerechten Investitionsstaus gehen. Da sind ja sicherlich zwei verschiedene Aspekte zu bewältigen. Das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, die Wärmeversorgung, Unabhängigkeiten, aber vor allem das Thema Personal. Das sind riesige Themen, die vor uns liegen. Dann sind es noch ein paar steuerrechtliche Themen, wie zum Beispiel der steuerliche Querverbund, der bei Bädern immer eine entscheidende Rolle bei Stadtwerke-Bädern spielt. Und dann wird es am Ende natürlich auch darum gehen, Bäder zukunftssicher zu machen im Sinne von, was wollen eigentlich die Menschen im Klimawandel, wie wollen sie die Bäder nutzen? Da geht es von Sport bis Freizeit, ganz viele Facetten abzubilden.
steuerlicher Querverbund. Wir haben natürlich auch ganz viele Hörerinnen und Hörer jetzt, die damit nun gar nichts anfangen können. Kannst du das mal ganz kurz erklären, dieser steuerliche Querverbund?
Ja, kurz gesagt ist es im Prinzip wie beim öffentlichen Personennahverkehr, dass oftmals die Stadtwerke solche Themen wie ÖPNV und auch Bäder haben, um deren Kerngeschäft und damit auch möglichst Gewinne mit den Verlusten zu verquicken und dadurch Steuern zu sparen, um das mal so flapsig zu sagen. Das hilft uns Bäder natürlich als Gemeinwohl ein Stückchen besser in die Daseinsvorsorge zu kommen.
Mhm. In der Bäderallianz hatten wir ja bereits im Juli einen Drei-Stufen-Plan. Ich sag mal ruhig beschlossen. Das war natürlich alles in Absprache, hat auch ein bisschen länger gedauert, die Sitzung. Ich kann mich noch gut daran erinnern in Offenbach. Würdest du den vielleicht noch mal kurz erläutern? Denn ich habe das Gefühl zumindest, dass sich doch viele Kommunen durchaus an diesen Drei-Stufen-Plan richten.
Ja, genau. Kann ich gerne machen. Also ich würde es auch gar nicht so sehr als Stufen, sondern vielleicht eher als Notwendigkeiten sehen, die im Hintergrund sind. Also wir haben generell erstmal festgehalten, dass Bäder natürlich ganz wichtig sind, gleich welche Art, ob jetzt für das öffentliche Dasein oder für den Sport oder für Reha. Deswegen ist ganz wichtig, dass sie der Bevölkerung gerade nach Covid wieder zur Verfügung stehen. Das ist erstmal voraus ganz wichtig. Und wir unterscheiden ja momentan sogar noch ein bisschen mehr in das Thema Gasmangellage und Gasnotfalllage und dann vielleicht nochmal in nicht so schwerwiegend und schwerwiegend, also eher 4 Stufen. Das hat sich ein bisschen geändert. Und unsere Reaktion darauf ist im Prinzip, dass wir sagen, um jetzt schon Wärme einzusparen, diese berühmten 20%, die von allen gefordert werden, sollten sehr kurzfristig dann die warmen Außenbecken, gerade in der witterungsunbeständigen Zeit, dann, wenn es kälter wird, sollten sie außer Betrieb genommen werden, weil wir festgestellt haben, dass gerade die es sind, die sehr viel Wärme brauchen, also sprich so ein klassisches Sohle-Außenbecken oder eben warme Spulbecken außen, die sollten außer Betrieb genommen werden. Gleichzeitig sollte das Thema Freibad zu einer vernünftigen Saisonende gebracht werden, sprich dann, wenn es kühler wird, dann, wenn die Ferien überall zu Ende sind, dann, wenn die Nutzerzahlen runtergehen, dann sollten die Freibäder eben nicht mehr erwärmt werden. Das ist quasi, wie du sagst, die Stufe 1 oder unser Beitrag Wärmesparens. Und da sind wir sicherlich schon bei 20%. Also wir haben festgestellt, dass die Bäder schon durchaus hohe Wärmesparnisse jetzt schon generieren. Und wenn das nicht ausreicht, das heißt, wenn wir dann in eine Gasnotfall oder in eine verschärfte Gasmangellage gehen und wir weiter Wärme einsparen müssen, dann wäre es sinnvoll, eben den Sport zu erhalten und damit eben die freizeitaffinen Bereiche runterzufahren, sprich das, was quasi erlebnisorientiert ist. Das müsste man dann wahrscheinlich ein bisschen runterfahren, um eine Priorisierung zu haben in Richtung Daseinsvorsorge, Sport, auch vor allem wegen der Pflichtaufgabe des Schulsports. Das heißt, wir fokussieren auf die Pflichtaufgabe, Schulsport und Rehabilitation. Und die Becken sollen dann erhalten bleiben, sollen auch konzentriert werden. Und in der letzten Stufe, wenn dann immer noch immer noch Gas gespart werden muss in der letzten Stufe, soll dann im Prinzip die Temperatur runtergefahren werden. Das heißt, wir haben festgestellt, dass dieses Temperatur runterfahren gerade in den eher schon kühleren Sportbecken gar nicht so sehr den Wärmeeffekt bringt. Ja, und deswegen haben wir eher in einer längeren Studie auch mal ermittelt, wo kann man Gas sparen und wo kann man Wärme sparen.
Also Temperatur drosseln ist ja gerade jetzt wieder oder gerade jetzt auch das Thema. Kann man denn da sagen, auf welche Temperatur man sich da irgendwie festlegen kann? Also ich weiß, dass zum Beispiel diejenigen, die Schwimmausbildung gerade mit Kindern durchführen, schon sagen, ab 27 und dann weniger wird es sehr kritisch.
Ja, genau, da bin ich bei dir. Wir haben uns ja gemeinsam auf 26 Grad für den sportaffinen Bereich festgelegt und du sagst es, man muss sehr genau auf die Nutzer schauen, die man da ausbilden will und die man da hat. Wir merken auch ganz klar, wenn man die Temperaturen drosselt, auch in den Bädern, die ich betreibe, dass wir durchaus erhebliche Badegasrückgänge haben. Und dann ist ja die Frage, was erreicht man damit? Also ich würde die Bäder mal grundsätzlich in 2 Kategorien teilen. Also die technisch auf gutem Stand sind, da sparen wir gar nicht so viel Wärme. Also wir haben in Großstädten ermittelt, Kollegen von mir haben es ermittelt, dass wir da nur bei 5-7% Wärmeersparnis liegen, wenn die Bäder quasi technisch auf einem guten Stand sind. Dann, wenn sie eben technisch nicht auf dem guten Stand sind, für die Fachleute, wenn sie keine Schwallwasserwelt haben, wenn sie keine Wasseraufbereitungsanlagen vernünftig haben, dann, wenn sie nicht gedämmt sind, dann sind die Wärmeersparnisse durchaus auch mal über 10, 15, zum Teil sogar bei schlechten Bädern bei 20%. Aber eben weil zum Vergleich ein Bad, das ich betreibe mit einem Sohle-Außendecken, da macht das Sohle-Außendecken irgendwie um die 20% der Wasserfläche aus, hat aber über 35-40% des Wärmebedarfs. Und deswegen kann man natürlich in diesen Bereichen deutlich mehr erreichen.
Mhm. Zurück zu unserem Plan, den wir beschlossen hatten, an dem wir auch alle beteiligt waren. Wie ist der durchsetzbar? Also gerade in der Politik, du führst ja da auch etliche und zahlreiche Gespräche.
Ja, das ist sehr unterschiedlich auf Bundes- und auf kommunaler Ebene. Ich meine, die Durchsetzung erfolgt natürlich auf kommunaler Ebene, weil die Bäder dort betrieben werden von vornehmlich den Städten, Stadtwerken und zum Teil auch von Vereinen und Privaten. Und das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt durchaus Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die da sehr, sehr affin sind, die zum Teil auch wirklich Dinge ergreifen und Maßnahmen ergreifen, wo sie wissen, dass sie gar nicht zur Wärmereduktion wirklich beitragen, sondern da geht es darum, den privaten Haushalten quasi auch sie zu sensibilisieren und damit auch zu zeigen, hier passiert irgendwas. Und da sind Bäder natürlich, leider müssen wir sagen, auch geeignet, dass man dann merkt, da ist es ein bisschen kühler, damit wir dann auch die Bevölkerung erreichen. Denn das ist ja auch klar, ohne die privaten Haushalte werden wir das Thema Gas nicht oder Gas sparen nicht erreichen. Das ist quasi die Schwierigkeit, vor der wir stehen. Aber wir haben ganz klar gemerkt, auf Bundesebene vor allem, aber auch auf der kommunalen Ebene ist angekommen, welchen Mehrwert unsere Bäder bieten und dass sie im gesellschaftlichen Dasein auch einfach eine Berechtigung haben und auch notwendig sind. Und deswegen sollen die Bäder auch flächendeckend zumindest mal mit dem Sportbereich und den familienorientierten Bereichen auch am Start bleiben.
Das ist ja schon mal schön zu hören, dass unsere Forderungen in Anführungsstrichen beziehungsweise unsere Stufenpläne angekommen sind. Gib doch mal eine Prognose. Ich hatte zwar eingangs schon gefragt, wie wird das mit den Bädern, ja, ich will jetzt nicht sagen weitergehen, aber doch, vielleicht warum doch nicht? Ich frage dich mal, deine Einschätzung, wie wird es weitergehen?
Ja, Prognosen sind schwierig, ne? Erst recht, wenn es in die Zukunft geht. Also blicken wir doch einmal kurz zurück und ich glaube, da dürfen wir uns alle gemeinsam auf die Schulter klopfen, denn wir waren in einer klaren Diskussion der Schließung. Da sollte es auch wirklich um flächendeckende Schließungen von Bädern gehen. Und da muss man auch einfach sagen, da haben wir sehr, sehr viel erreicht durch die gemeinsame Aktion, die wir gemacht haben, dass wir die Bäder einfach am Start halten können. Und ich glaube, da haben wir viel für unsere Mitglieder, auch für unsere Nutzerinnen und Nutzer getan. Und da dürfen wir auch mal stolz kurz drauf sein. Also kurzes Innehalten. Und dann gucken wir jetzt in die Zukunft. Wenn wir in die Zukunft schauen, glaube ich, wird es kurzfristig darum gehen, schon Gas zu sparen. Da sollten wir auch alle gemeinsam, aber mit Sinn und Verstand, so wie du gesagt hast, da, wo wir viel Schwimmausbildung machen, ja, da muss man vielleicht ein Becken behalten. Dann müssen wir auch gemeinsam arbeiten. Vielleicht macht es auch manchmal Sinn, ein kleineres Becken außer Betrieb zu nehmen und dafür sich im großen Becken irgendwie zusammenzutun und die Zeiten zu nutzen. Es ist nochmal eine Zeit, genau wie in Corona, müssen wir jetzt nochmal zusammenstehen und das durchstehen, dass es wird so kommen. Ich glaube auch, es wird regional zu Ausfällen kommen, dann, wenn zum Beispiel die Gasdrücke nicht reichen oder wenn Stromversorgung mal in den Blackout gehen, das kann sicherlich auch mal passieren. Auch da sind wir als technisch affine Bäder ja durchaus gehalten, dann auch was bereitzustellen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass hier und da das Bad vielleicht der Rückzugsort wird für irgendwelche, wo es vielleicht auch mal kalt wird. Wir wollen das alles nicht heraufbeschwören, aber es kann sicherlich regional. Ich glaube nicht, dass wir in den flächendeckenden Lockdown gehen, aber wir werden vielleicht mal regionale hier und da technischen Probleme kriegen und dann sollten wir Bäder auch wieder da sein, so wie wir es in Corona waren. Wir waren die Ersten, die für die Gesellschaft da waren. Wir waren auch die Ersten im Lockdown, die Letzten raus und trotzdem haben wir nicht gejammert und haben unseren Part dazu beigetragen. Langfristig betrachtet, auch da blicke ich mal rein. Ich glaube, dass es im nächsten Jahr darum geht, unsere Bäder umzubauen. Das hat man auch im Bundesbauministerium verstanden. Und wir müssen sie energetisch unabhängig machen. Das heißt, da geht es wirklich darum, neue Konzepte zu finden, von dem Thema Gas wegzukommen. 80-90% unserer Bäder sind mit Gas versorgt. Und das liegt eben an diesem steuerlichen Querverbund, den wir gerade genannt haben, aber eben auch daran, dass Bäder im Sommer Wärme abnehmen und damit für technisch effiziente Geräte, wie zum Beispiel ein Blockheizkraftwerk, geeignet sind. Da kommt ja dann Wärme und Strom raus und deswegen sind sie so effizient. Also deswegen sind unsere Bäder sehr viel mit Gas beheizt. Und da gilt es darum, das umzurüsten, das umzubauen. Und das ist ein sehr technisch sehr schwieriger Weg, das muss man sagen.
Diesen Ausblick in die Zukunft, der ist ja sehr interessant. Wie könnte denn deiner Meinung nach, beziehungsweise wir hatten ja auch die Workshops dazu, die Bäderlandschaft der Zukunft in Deutschland aussehen?
Also ich glaube schon, dass es um eine Konzentration geht, was die ganz kleinen und kleinsten Bäder angeht. Also so 8x4 Bäder, die meistens noch vom Hausmeister verwaltet werden, das wird wahrscheinlich nicht mehr, die werden wahrscheinlich...
Also wir reden da von diesen sogenannten Leerschwimmbecken in den Schulen beispielsweise.
Genau, so diese Schulschwimmbäder, ganz kleinen Schulschwimmbäder, darum geht es dort. Das heißt, es geht mehr um den Betrieb. Wir wissen, dass 3/4 der Lebenszykluskosten im Betrieb stattfinden und nicht in der Investition, auf die ja mal alle schienen. Und deswegen ist es wichtig, dass das Fachleute machen. Und das kann man einfach vom Hausmeister in den heutigen Zeiten nicht mehr übermitteln. Es geht sicherlich auch darum, mal zu wissen, wie viel Wärme und Strom in so ein Bad reinfließen. Denn wir haben ganz oft ja so Schulkomplexe und dann gibt es einen Anschluss und dann weiß man gar nicht, wie viel Wärme fließt in die Sporthalle, in die Schule und in so ein Bad rein. Also da geht es darum, das zu machen. Das heißt, die Kleinsten, da sehe ich, dass die auslaufen werden. Wir werden uns konzentrieren und bedarfsgerecht arbeiten. Wir haben ja am Montag mal so eine Formel aufgestellt. In 15 Minuten sollte eine Schule ein Bad erreichen. Das müssen wir jetzt nochmal ausdifferenzieren, ob sowas haltbar ist und wie es funktioniert. Aber aber sowas kann ich mir vorstellen, Stichwort kurze Beine, kurze Wege, also für Schulen und für Vereine, ja, vielleicht gar nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, Sportbäder zu haben. Vom kleinen Leerschwimmbecken bis zu einem, ja, ich sag mal, Sportbecken, 25 Meter, Leerschwimmbecken, so etwas. Und dann wird es eher zentralisierte Sportbäder für die Öffentlichkeit und Familienbäder geben. Und das wird wahrscheinlich so das kommunale Programm sein. Ergänzt natürlich um Freibäder, um Cabrio-Bäder, um Hallenbäder. Und da wird es vornehmlich, glaube ich, darum gehen, auf das Personal zu gucken. Denn das ist momentan der Flaschenhals, also nicht das Angebot an Wasserfläche.
Das wäre das nächste große Problem. Aber ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir auf das Personalproblem eingehen, das, was du gerade sagtest, wie die Bäder der Zukunft vielleicht aussehen könnten, da sollten wir vielleicht tatsächlich die Chance nutzen, in die Diskussion Olympia nach Deutschland zu holen oder tatsächlich wieder nach Deutschland zu holen, mit einsteigen, oder?
Ja, erstmal ist Olympia natürlich ein tolles Event und ich glaube, wir Deutschen haben gezeigt, nicht nur bei der Fußball-Weltmeisterschaft, sondern bei vielen anderen Dingen. Ich möchte auch auf das verweisen, was dieses Jahr in München stattgefunden hat. Ja. Wir können einfach Events und wir können große Events und das tut uns auch mal gut, sowas zu machen. Das können wir einfach. Und insofern ist Olympia eine Riesenchance. Ich bin ein klarer Befürworter, so etwas durchzuführen. Das ist ein Fest der Nationen. Und es heißt für uns als Sportstätten natürlich, dass wir einen Schub kriegen werden. Dass wir erstmal wollen wir natürlich bei Olympia auch eine Rolle spielen. Das heißt, dafür brauchen wir Schwimmerinnen und Schwimmer. Und das in allen Wassersportarten, bis zum Kanu, Tauchen und irgendwas, brauchen wir sie. Und dafür brauchen wir Sportstätten. Das heißt, es wird einen Schub geben. Also insofern schon als Anbieterseite sind wir natürlich dafür, so etwas nach Deutschland zu ziehen. Klar.
Okay, das Problem in der Bäderlandschaft, du hast das eben schon im Nebensatz angekündigt, nämlich der Personalmangel. Gerade in den Sommermonaten haben wir das ja alle hautnah miterlebt. Warum fehlt das Personal?
Ja, ich glaube, wir haben einen Wertewandel in der Gesellschaft insgesamt. Wir sehen das ja auch bei Feuerwehr, Polizei und bei all diesen Berufen. Und das ist ja eben leider auch, die Aufsicht im Bad hat auch da einen Wertewandel. Früher war ja der Schwimmmeister oder der Bademeister, wie man früher sagte, am Beckenrand durchaus einer, der mit Respekt gegenüber gegeben wurde. Das ist heute komplett weg. Dazu kommt, die jungen Kräfte haben einfach keine Lust mehr, am Wochenende da zu stehen, in den Ferien Schichtdienste zu machen. Ja. Und dann eben gepaart mit diesem Werteverfall. Und wir sind ja in einer Social-Media-Welt, wo irgendwie Werte und Standing eine große Rolle spielen. Da müssen wir uns einfach dem stellen und müssen diesen Beruf der Aufsichtsführenden, sprich vom Schwimmmeister über den Fachangestellten für Bäderbetriebe bis hin zum Rettungsschwimmer, unsere Aufsichtsperson, müssen wir einfach ein Stückchen mehr wieder in den Fokus rücken. Wir müssen ihn evaluieren, wir müssen ihn auch, ich hätte fast gesagt, revolutionieren. 25 Jahre keine Anpassung der Ausbildung, das darf nicht mehr sein, da müssen wir dran. Und gleichzeitig werden wir ohne Quereinsteiger es nicht schaffen, unsere Bäder am Start zu halten. Und ich glaube auch, wir müssen uns neuen technischen Instrumenten, wie zum Beispiel der künstlichen Intelligenz in der Aufsicht, auch noch stellen. Alles drei werden wir brauchen, um unsere Bäder am Start zu halten. Weil wir merken jetzt schon, die Bäder werden geschlossen, nicht weil sie technisch nicht zur Verfügung stehen, sondern weil man schlicht kein Personal hat. Und dann geht es erstmal vielleicht in den Vormittagsbereich zu. Und manchmal ist es eben auch so, dass ganze Bäder geschlossen werden, weil man schlicht kein Personal hat. Das darf ja nicht sein, da müssen wir entgegenwirken.
Da bin ich gespannt auf die Diskussion. Professor Dr. Christian Kuhn, Sprecher der Bäderallianz Deutschland. Christian, du machst uns zumindest ein bisschen Mut. Wir werden gemeinsam weiterhin in der Bäderallianz unsere Interessen und insbesondere natürlich im politischen Bereich vertreten. Gemeinsam, wie sagt man immer so schön, sind wir stark. Christian, dir herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Gerne. Ciao.
Ja, und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Dann gibt es den neuen DLRG-Podcast im Gespräch und wir bleiben direkt im Wasser und in den Bädern. Es geht um DLRG und Schule. Warum ist es so wichtig, die Schulen mit im Boot zu haben? Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Sportkommission der Kultusministerkonferenz aus? Oder auch, wie weit ist allen bewusst, dass ein Seepferdchen keine Lizenz zum sicheren Schwimmer ist? All diese Fragen stelle ich der stellvertretenden Leiterin Ausbildung im Präsidium, Astrid Kamps. Sie leitet nämlich an diesem Wochenende, jetzt läuft es gerade, die Tagung DLRG und Schule. Und an euch direkte Bitte, seid nächste Woche dabei und abonniert uns vor allen Dingen bei iTunes oder Spotify oder ihr hört uns direkt unter dlrg.de/podcast. Dort sind auch alle Podcasts im Archiv. Vergesst eure Kommentare nicht. Vielleicht habt ihr ja auch so die ein oder andere Idee, wen wir hier mal ins DLRG-Studio einladen sollen. Bewertung bei Facebook und Instagram natürlich auch nicht vergessen und teilen das Ganze. Mein Name ist Achim Wiese, schönen Dank fürs Zuhören, bis nächsten Sonnabend, man hört sich.
Der DLRG-Podcast, jeden Samstag eine neue Folge.